NDR Info. Redezeit.
Mit Verena Gonsch am Mikrofon. Früher war das ganz einfach. Eine Party bei Freunden, eine Fete, ein Essen im Bekanntenkreis, der Schulfreund, der Kollege. Den Partner fürs Leben lernte man im sogenannten realen Leben kennen. Und da gab es auch mal die Liebe auf den ersten oder mal auf den zweiten Blick. Mit Blicken, mit der sogenannten Chemie, ist es bei der Partnersuche im Netz schwierig. Da zählt das, was jeder von sich preisgibt, schriftlich oder im Bild, wie sich jeder präsentiert. Und natürlich die E-Mails und später dann die Treffen. Unser Thema heute in der Redezeit: Partnersuche im Netz. Verändert sich die Liebe? Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen. Haben Sie schon mal versucht, einen Partner, eine Partnerin im Netz zu finden? Oder was hat Sie abgehalten? Was haben Sie dabei erlebt? War das leichter oder schwerer als früher? Und was war schwieriger und was war leichter? Und glauben Sie, dass diese Form der Kontaktaufnahme, der Partnersuche, unsere Vorstellung von Liebe oder gar Romantik verändert? Hätten Julia und Romeo sich auch im Netz kennenlernen können? Rufen Sie an unter der kostenlosen Servicenummer 08000 441777, gerne auch anonym, oder mailen Sie uns unter ndr.de/redezeit. Ich lese Ihre Mails gerne vor. Nina Deißler ist eine unserer Expertinnen heute Abend. Sie ist Coach und Buchautorin. Beziehungsstatus kompliziert heißt ihr Buch. Und sie sagen da: Wir erwarten heute von einem Partner dasselbe wie von einem Paar Schuhe, das wir online bestellt haben. Er muss gut aussehen und direkt passen, sonst wird er zurückgeschickt. Ja. Das klingt ja traurig, dieses Fazit. Wie kommen Sie dazu?
Erfahrung. Also ich berate seit über 15 Jahren Menschen auf Partnersuche und habe also deshalb nicht eigene Erfahrungen, die jetzt man vielleicht auch beziehen könnte auf meine Fähigkeiten oder Unfähigkeiten, sondern beziehe mich eben wirklich auf das, was ich in diesen 15 Jahren von Menschen gehört habe und mit Menschen erlebt habe und sehe einfach auch, wie sich eben bestimmte Dinge da verändern und die nicht immer zum Vorteil.
Also eine Art Konsumhaltung, das steckt ja ein bisschen hinter Ihrem Beispiel, ne?
Das ist, was tatsächlich passiert. Das menschliche Gehirn kann sehr schlecht unterscheiden, ob es sich auf einer Shopping-Seite befindet oder ob es sich auf einer Dating-Seite befindet. Denn das Produkt ist sozusagen ähnlich, es ist ähnlich aufgebaut. Und man kann es auch sehr gut beobachten, wenn man sich selber mal beobachtet oder Menschen beobachtet, die sich eben durch so eine Seite klicken. Man sieht das Produktbild und liest die Produktbeschreibung und überlegt, kann dieses Produkt meine Bedürfnisse erfüllen, ja oder nein? Und legt das Ganze dann in den Warenkorb beziehungsweise versucht eben sein Glück.
Markus Ernst, Sie sind der zweite Experte heute Abend. Sie sind Psychologe und beraten Klienten auch im Auftrag der Partnerschaftsagentur Parship. Was sagen Sie dazu? Ist ein Partner fürs Leben suchen so wie Online-Shopping?
Es kommt ganz drauf an, wo ich den Partner fürs Leben suche online. Ich glaube, da muss man unterscheiden. Es gibt ja eine Vielzahl von Partnerbörsen und Flirtportalen. Wir bei Parship unterscheiden uns insofern, dass es nicht darum geht, zu shoppen und zu gucken, gefällt mir das Bild oder nicht und lege ich das in Warenkorb oder nicht, sondern hinter der Partnersuche bzw. hinter dem Matching, das wir anbieten, steckt Wissenschaft und wir erheben im Vorfeld vor, wenn die Menschen sich bei uns anmelden, wie ist die Beziehungspersönlichkeit und wer würde besonders gut zueinander passen. Die Mitglieder bei uns, die sehen die Bilder erstmal gar nicht klar. Das heißt, die sehen die erst verschwommen mit Weichzeichner. Das heißt, es ist gar nicht möglich zu sagen, ich orientiere mich jetzt rein nach Bild und lege die Person in den Warenkorb. Also bestimmt gibt es Portale, wo das so funktioniert, gebe ich Ihnen recht. Das sehe ich auch kritisch, aber davon wollen wir uns ganz klar distanzieren.
Was würden Sie denn sagen, für wen ist so ein Portal wie Parship oder andere, für wen ist das, für welchen Typ Mensch?
Für jeden.
Für jeden?
Ja, okay. Nein, das ist ganz klar. Also es gibt die unterschiedlichsten Nutzergruppen, ganz klar. Es gibt, ich erlebe es am Telefon. Ich berate die Leute ja zweimal die Woche abends auch, Entschuldigung, wo Menschen anrufen können, die bestimmte Fragen haben rund um die Partnersuche, rund um die Partnerschaft. Und habe da die ganze Bandbreite, die es einfach gibt, die auf Partnersuche sind. Es gibt dann Gruppen, die besonders davon profitieren, beispielsweise Alleinerziehende, die vielleicht nicht jeden Abend losgehen können oder auch Senioren. Die Gruppe ist auch ständig ansteigend, was die Teilnehmerzahlen betrifft. Aber ansonsten geht das quer durch die Gesellschaft.
Georg Milzner ist unser dritter Experte und uns von Münster aus zugeschaltet. Sie sind Psychologe und Autor des Buches Digitale Hysterie. Sie plädieren in dem Buch für mehr Gelassenheit im Umgang mit der digitalen Welt. Was sagen Sie denn? Verändert das Netz die Liebe grundsätzlich?
Das Netz verändert die Liebe ganz sicher nicht grundsätzlich, wohl aber die Art, wie wir miteinander kommunizieren und uns kennenlernen. Das muss man ziemlich genau unterscheiden. Bei der Art des Kennenlernens, da ist es möglich, dass wir Filteraspekte, die auch auf Shopping-Aspekte zielen, einsetzen können. Aber bei der Liebe selbst, sobald das Beziehungsgeschehen anfängt, da hat es mit den digitalen Wirkungen nicht mehr sehr viel auf sich. Sie können den Unterschied ziemlich deutlich sehen, wenn Menschen anfangen, im Netz zu gucken, wer möglicherweise für sie in Frage käme. Und wenn sie dann tatsächliche Begegnungen haben, dann gibt es ja entweder Bestätigung oder Frustration. Und diese Art der Bestätigung und der Frustration, die hat oft erstaunlich wenig mit dem zu tun, was vorher im Netz gefiltert worden ist, und erheblich mehr mit der unmittelbaren sinnlichen Rückkopplung, die sie im Netz so nicht bekommen, mit der Art, wie sich jemand bewegt, wie die Stimmlage klingt, wie jemand sie anschaut und wie jemand sich selbst körperlich darstellt.
Haben Sie den Eindruck, dass die digitale Welt die Romantik so etwas ausschaltet? Klingt ja ein bisschen so.
Kein bisschen. Ich würde eher sagen, dass die Romantik in unserer modernen Welt eher zurückkehrt. Wenn Sie sich Jugendliche und junge Erwachsene anschauen, dann stellen Sie ja fest, dass die einerseits so etwas wie eine, sagen wir mal so, eine freiere Phase durchleben, wo sie zum Beispiel Tinder nutzen als Dating-App, um gelegentliche, unkomplizierte Sex-Dates zu haben. Aber dahinter steht bei allen eigentlich der Wunsch für eine dauerhafte Beziehung. Und diese dauerhafte Beziehung, die ist, na, ich würde mal sagen, im besten Sinne konservativ gedacht. Keineswegs biedermeierlich, keineswegs blümchenromantisch, sondern sehr ernst. Und das ist ein Aspekt, der in der gegenwärtigen Diskussion über die Jugendlichen und die Digitalisierung oft unterschlagen wird.
Partnersuche im Netz, verändert sich die Liebe? Das ist heute Abend unser Thema, und rufen Sie gerne an unter 08000441777 oder mailen Sie uns unter ndr.de/redezeit. Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen. Haben Sie schon mal versucht, einen Partner, eine Partnerin im Netz zu finden? Und was waren Ihre Erfahrungen? Oder würden Sie das ganz ablehnen? Und meinen Sie, dass sich die Vorstellung von Romantik und Liebe dadurch verändern? Wir haben noch ein paar Stimmen eingefangen von Thomas Christis.
Also man hört es immer wieder, dass es funktioniert. Aber ich weiß eben auch, dass dann doch nicht so das Richtige bei rauskam und dass man sich dann doch nicht so sehr zusammenfinden kann.
Aus dem Bekanntenkreis weiß ich nur, dass es oft nicht von langer Dauer ist. Sicherlich ist die Fluktuation da etwas höher.
Kann ich schwer beurteilen, würde aber vermuten, dass es nicht unbedingt anders ist, weil man sich ja irgendwann tatsächlich in die Augen schauen muss und dann wird man sich auch dabei dann kennenlernen.
Man hört es ja immer wieder, dass viele so ihren Partner gefunden haben. Warum nicht?
Zum Beispiel in meinem Freundeskreis, da wird das keiner so zugeben, dass er im Internet irgendwie nach Partnern sucht.
Es ist ein großer Unterschied, weil man das Bewusstsein der Person nicht im Echten erleben kann und das ausmacht, ob man sympathisch sich ist oder nicht. Wenn man einfach nur so Kriterien aussucht, wo man denkt, was einem sympathisch wäre, ist das so gefälscht irgendwie.
Dieser Blick in diese digitalen Augen, in Anführungsstrichen, der kommt ja ohne Emotionen des Gegenübers. Also es gibt kein Zurück in dem Moment, in diesem magischen Augenblick vielleicht. Und ich denke mir, dass das sicherlich eine ganz entscheidende Sache ist.
Ja, der persönliche Kontakt, der Blickkontakt. Also die Gestik, die Mimik, der genaue Ausdruck eines Menschen, wenn man nicht ihm persönlich begegnet, ist anders als am Bildschirm.
Aber ich denke später, vielleicht so nach 3-4 Jahren, wenn so der Alltag da ist, dass man eher nebeneinander herlebt, dass es dann schon praktischer ist, wenn man die gleichen Interessen hat, dass man vielleicht den gleichen Beruf hat oder was auch immer, dass man so zurechtkommt miteinander.
Ja, das waren ja schon jede Menge Aspekte, positive, negative, und wir haben auch gleich eine Hörerin, die uns gemailt hat, Emma Stein aus Kiel. Sie sagt, ich habe mich 3-mal auf virtuelle Partnerbörsen angemeldet, obwohl ich manchmal den Eindruck hatte, ich war einfach eine Ware und für meine virtuellen Gegenüber austauschbar, habe ich jeden, der mit mir ein vernünftiges Gespräch führen wollte, wie eine Person behandelt. Eine Person mit Gefühlen und Zielen, einer Vergangenheit und einer Zukunft. Und ich habe innerhalb von wenigen Wochen der letzten Anmeldung meinen aktuellen Partner gefunden. Wir sind nach 18 Monaten ziemlich glücklich miteinander. Und sie sagt noch, das Schöne ist, ich war im realen Kontakt immer ganz schüchtern, immer ganz rot und ganz peinlich, wenn Männer mich ansprachen. Und über die virtuelle Partnerbörse ist mir das gelungen, mit den Männern in Kontakt zu kommen. Also eine sozusagen positives Resümee. Herr Ernst, haben Sie auch die Erfahrung, dass gerade die Schüchternen vielleicht, sie sagt auch noch, sie kommt aus einem anderen Land, konnte also sozusagen die Sprache nicht fließen, da ist es ihr schriftlich auch einfacher gefallen.
Ja, das mag für diese, also ich habe jetzt persönlich nicht die Erfahrung, dass das besonders für Schüchterne geeignet ist, aber wie die Schreiberin sagt, es ist natürlich für diesen Personenkreis leichter, so diesen ersten Schritt zu machen, der so in der Offline-Welt sozusagen schwerfällt und vielleicht man den anderen nicht ansprechen möchte oder nicht genau weiß, wie. Da kann es schon erleichternd sein, dass man erstmal Kontakt aufnehmen kann, relativ anonym, und um dann nach und nach die Beziehung einzuleiten, auf jeden Fall.
Frau Deißner, was Herr Milzner eben gesagt hat, die Chemie ist ja digital nicht spürbar. Mhm. Ist das auch etwas, was Sie merken im Coaching mit Ihren Klienten?
Ja, das hat eben auch eine von den Interviewpartnern sehr schön auf den Punkt gebracht. Sie sagte, man kann nicht wissen, ob man sich sympathisch ist. Und da liegt eben tatsächlich so ein bisschen die Schwierigkeit drin. Also klar, Menschen, die zum Beispiel sehr schüchtern sind, für die ist es sehr viel leichter, weil sie eben auch eine Ablehnung dann nicht so stark spüren und sich länger überlegen können, was sie denn eigentlich sagen möchten. Aber ich denke, alle Menschen, die etwas älter sind als 15, die haben Erfahrungen, was der Unterschied ist von der Selbstwahrnehmung zur Fremdwahrnehmung. Und in dem Moment, wo ich online nach einem Partner suche, muss ich mich ja darstellen. Das heißt, ich muss also aus meiner Selbstwahrnehmung irgendwie ein Konzept entwickeln, wie ich mich darstelle, und dass das mitunter sehr stark abweichen kann von dem, wie andere Menschen mich wahrnehmen, das ist das, was dann letztlich neben der Chemie und all diesen anderen Dingen, ich habe für mein Buch zum Beispiel wirklich zig Studien mal mir durchgelesen und in vielen Quellen geforscht, was denn Anziehung eigentlich ausmacht. Und der Herr Ernst sagte ja, da steckt Wissenschaft dahinter. Die Wissenschaft kann das nicht ansatzweise abbilden, was bei uns dazu führt, dass wir uns zu einem Menschen hingezogen fühlen oder nicht. Und selbst wenn ich also jemanden zugelost bekomme, der qua Wissenschaft möglicherweise ein guter Partner sein könnte, entscheiden wir ja leider immer noch danach, was uns irgendwie anzieht. Und das ist etwas, was aus dem Unbewussten kommt. Und da es uns also nicht bewusst ist, können wir es auch nicht in einem Fragebogen beantworten.
Herr Milzner, Sie sagten ja eben, trotzdem junge Leute benutzen sozusagen das digitale Dating als einen Schritt, ne?
Als einen Schritt, ja, ganz genau.
Also man kann sozusagen den Kontakt aufnehmen und dann kann man ja die ganzen Stufen der Kontaktaufnahme sozusagen weiter durchspielen.
Das kann man, ja. Und man kann das sogar therapeutisch nutzen, denn in meiner Arbeit mit Patienten, um jetzt mal kurz auf die Schüchternen einzugehen, als Therapeut hat man ja eher mit den Leuten zu tun, die mit dem Leben nicht so ganz gut zurechtkommen. Da kann dieses zunächst mal etwas entfremdete und scheinbar versachlichte Kontakt aufnehmen über Dating-Apps oder dergleichen sogar ganz hilfreich sein, weil es nämlich ein paar Ängste erstmal nimmt. Allerdings muss man diese Patienten dann darauf vorbereiten, was passieren wird, wenn es dann zu den unmittelbaren physischen Kontakten kommt, wenn man sich also sieht, wenn man den Stimmenklang hört und dergleichen mehr. Als Warnung kann man das also wunderbar benutzen, aber um dann etwas tatsächlich Reales entstehen zu lassen, da muss man gewissermaßen vorbereiten, da muss man eine Situation entstehen lassen, die dann, sagen wir mal, inszenierter ist, in der man sich selbst mehr zeigen muss, als das im Netz der Fall sein kann.
Herr Ernst, sagen Sie doch noch mal ganz kurz was zu diesen Matching Points. Also wie sieht dieser Test aus?
Es handelt sich um ein Verfahren, das entwickelt wurde vor einigen Jahren von Professor Schmale, das letztlich zusammengefasst sowas erhebt wie die Beziehungspersönlichkeit. Das heißt, ein Anteil unserer Persönlichkeit, wie wir in Partnerschaften uns verhalten. Beispiel, wie gehe ich mit Konflikten um oder mit Frustration oder wie groß ist mein Wunsch nach Partnernähe. So diese ganzen Aspekte, die wichtig sind für Partnerschaften. Diese Beziehungspersönlichkeit kann sich stark von der anderen Persönlichkeit unterscheiden. Beispiel, die taffe Geschäftsfrau, die den ganzen Tag vielleicht Anweisungen gibt und sagt, wo es lang geht, die mag vielleicht in der Beziehung lieber die sein, die sich anlehnt oder die sich wünscht, dass der andere auch mal die Führung übernimmt. Insofern ist es wichtig, diese Beziehungspersönlichkeit zu erheben. Wenn wir das gemacht haben, dann setzt das Matching-Verfahren ein. Das heißt, dann gucken wir, wer würde besonders gut zu diesem Menschen passen. Vielleicht an dem Beispiel Partnernähe nochmal. Wenn jetzt ein Mensch einen sehr großen Wunsch hat nach Partnernähe, dann würden wir natürlich gucken, dass er nicht mit jemandem gematcht wird, der einen sehr kleinen Wunsch nach Partnernähe hat. Kann man sich vorstellen, dass das nicht gut geht. Oder auch bei der Konfliktfähigkeit gibt es ja unterschiedliche Arten und Weisen, wie Menschen damit umgehen. Die einen ziehen sich zurück, die anderen gehen den Schritt auf den anderen zu. Da würde man auch schauen, dass das passt. Und so gibt es viele, viele Aspekte, die wir beachten, um dann am Schluss zu einem Matching-Score zu kommen. Das heißt zu sagen, die beiden würden besonders gut zueinander passen. Ganz wichtig, vielleicht auch noch mal auf das Thema vorher bezogen, wir sagen ja nicht, die Person ist es, mit der wirst du glücklich werden, wir wissen das, sondern wir sagen, hier gibt es eine große Auswahl von Partnervorschlägen, wo wir sagen, da ist die Basis für eine harmonische, langfristige Beziehung gut. Kennenlernen musst du ihn natürlich selber, Gott sei Dank, der Computer ist ja nicht mehr mit bei, wenn man ihn nicht mitnimmt.
Wäre noch schöner, ne?
Ja, aber sich sehen, sich riechen müssen, hören, Gestik und so weiter, super wichtige Dinge, das passiert live und offline und das ist auch gut so.
So, jetzt habe ich zwei Hörer, einmal Karin Krane aus Meldorf, guten Abend, Frau Krane.
Ja, auch einen schönen guten Abend in die Runde. Also ich kann für mich nur reden.
Ja.
Ich habe eine ganz, ganz bitterböse Erfahrung gemacht.
Oh, erzählen Sie mal.
Ja, das ging zum Schluss schon ins Kriminelle.
Oh je.
Es war auf dem Frauenabend und meine Freundin sagten, Karin, wir versuchen das mal hier, dass du wieder einen Partner findest. Mhm. Naja, und ich war immer schon vorher der Meinung, nö, das ist Zufall, also... je mehr man danach drängt, desto weniger findet man jemanden.
Und dann haben Sie auf dem Frauenabend da den Computer angeschmissen, oder wie hat man sich das vorzustellen?
Genau, und dann gab es auch eine Menge, und ich habe also meine Daten ganz ehrlich reingesetzt.
Oh.
Ja, also ich verschlüssel meine Daten nicht, ich bin nicht anonym. Auch heute noch, wenn ich eine Kritik übe irgendwo oder, dann setze ich auch meinen Namen mit rein.
Mhm. Und was ist dann passiert?
Weil ich das ehrlich finde. Es ist so, dann... es gab dann ein Treffen, das war ein Rechtsanwalt aus Hamburg, und dann ist ja dieses dumme Denken, ach, ein Rechtsanwalt, das kann ja nur seriös sein, ne?
Aha, ja. Okay. Was ist dann passiert?
Dieses Treffen hat stattgefunden, wir haben uns eigentlich so ganz gut verstanden, aber es war auf jeden Fall nicht Liebe auf den ersten Blick, zumindest nicht von meiner Seite.
Aber er war hin und weg.
Ja, ich denke schon. Es war denn so, dass wir uns einige Male getroffen hatten. Und dazu kam, ich war damals alleinerziehend mit zwei Kindern und voll berufstätig. Und eigentlich eine sehr selbstständige Frau war ich schon immer. So, und er war eigentlich eher der Schwächere, würde ich sogar sagen. Trotz, dass er Rechtsanwalt war. Und es war so, dass meine älteste Tochter, also meine Tochter, die lehnte ihn, sagt, ich weiß nicht, irgendwas mag ich an dem nicht, Mama. Und mein Sohn sagte, ich finde ihn ja ganz nett. So. Und
Erzählen Sie ein bisschen, zu Hause, nicht ganz so ausführlich, weil wir haben noch andere Hörer in der Leitung.
Ja,
vielleicht einfach,
Entschuldigung.
Was?
Ja.
Sie haben sich so, dann passen nicht zusammen, erfahre ich aus Ihren
also
Worten.
Er hat mir bei einem Besuch, hat er bei mir, ohne dass ich da in dem Raum war, er ist in mein Schlafzimmer gegangen, hat meine Kommode da geöffnet, wo ich meine Dessous und alles habe, und rief mich dann abends, als er zu Hause war, an. Ich hatte das natürlich noch gar nicht festgestellt und erzählte mir, er hat gerade meine Sachen an.
Oh je.
Und er hat mir ganz... Ja, da lachen
Frau Deiser muss lachen.
Mir ist ganz schlecht geworden.
Ja, das glaube ich.
Alleine,
das ist schrecklich.
Alleine, dass er in meinem Schlafzimmer war und da... Er hat mich ja bestohlen.
Ja.
Ja.
Ne?
Ja. So, und dann habe ich ganz klar, ich habe für mich gesagt, ich möchte ihn nicht nochmal wiedersehen. Das war ganz klar.
Und hat er das akzeptiert?
Und dann ging der Telefonterror los.
Ach, hey, ja.
Und es ging bis dahin, ich habe morgens schon um 7, ich habe AIDS und wir hatten uns ein bisschen geküsst, mehr war da nicht. Und das ist darüber auch schon ansteckend. Und ich habe dann irgendwann, und Gott sei Dank wusste ich, wer sein Arbeitgeber war. Und das, glaube ich, war mein Glück. Da habe ich ihm gesagt, sollte er noch einmal sich hier bei mir melden, dann... Dann werde ich die Polizei anschalten und dann über seinen Chef gehen.
Ja, Frau Grane, vielen Dank für diese Geschichte. Also ich denke, das ist ein Thema, was ganz wichtig ist, dass ja Frauen doch sehr gucken müssen, wen treffen sie da, ne? Dieses Bedürfnis nach Sicherheit, Frau Deißler.
Das
sie
ist,
haben
ja,
genickt,
das ist, genau.
Also das sind wahrscheinlich, ist ja diese Erwartung von Frauen, wie schaffe ich das, dass ich nicht jemanden begegnet, der mir dann sozusagen das Leben zur Hölle
macht. Das ist eine Sache, die immer wieder ja auch hochkommt. Und das Blöde daran ist eben, dass ich, wenn ich Menschen über eine Online-Partnerbörse kennenlerne, so wie das die Hörerin auch gerade erzählt hat, man will selber ehrlich sein, man ist selber offen und man weiß eben nicht, wen man sich da anlacht. Natürlich kann einem das möglicherweise auch passieren, wenn man auf normalem Wege, sag ich mal, jemanden kennenlernt. Ich habe eben in den letzten 15 Jahren wirklich die Erfahrung gemacht, dass, wie soll ich sagen, ich nenne Online-Dating sehr gerne Wühltisch-Dating. Denn man kann sicherlich dort den richtigen Partner finden. Das will ich nicht bestreiten. Aber man lernt auch sehr viele Menschen kennen, die man eben auf normalem Wege nicht kennenlernen würde. Und das ist in sehr vielen Fällen auch ganz gut so.
Herr Ernst, was sagen Sie dazu? Sicherheit im Netz?
Da sträuben sich mir die Haare, die ich nicht auf dem Kopf habe. Aber Wühltisch-Dating ist natürlich, man muss schon differenzieren, denke ich mal. Also als Pauschalkritik gegen Online-Partnersuche würde ich das nicht so stehen lassen wollen. Es gibt
natürlich nicht.
Okay.
Da wären Sie auch schön blöd.
Nee, es liegt einfach auf der Hand. Wühltisch ist für mich, da gucke ich nicht groß hin, ziehe irgendwas raus und das nehme ich. Aber das
Nein,
hängt natürlich,
waren
das
Sie
hängt
noch
natürlich
nie
davon.
An Wühltisch, Herr Ernst.
Das hängt natürlich.
Frau Deißler, lassen Sie den Ernst mal sein Thema ausführen.
Das hängt natürlich davon ab, zu welchem Tisch ich gehe und ob ich in welchen Laden ich gehe sozusagen. Und das pauschal so zu kritisieren, würde ich nicht machen. Es hängt schon davon ab, was steckt dahinter, wie wird ausgesucht und wie suchen die Leute ihren Partner.
Herr Milzner, was würden Sie denn sagen? Wir haben eben von Frau Kraner erfahren, die Angst da, auf den falschen Partner zu treffen. Was sind die Ängste der Männer, wenn sie sich sozusagen da im Netz anmelden?
Also meiner Erfahrung nach haben die Männer meistens eher weniger Ängste. Es sind eher die Frauen, die Angst haben, enttäuscht zu werden. Das liegt aber auch hängt mit der Bewältigung früherer Erfahrungen zusammen. Männer benutzen so etwas wie Parship eher, wenn sie verlassen worden sind, um neue Kontakte herzustellen. Frauen warten tendenziell meistens erst eine ganze Weile, bevor sie sich zu so etwas entschließen und sind dann auch tendenziell ernsthafter. Das erzeugt natürlich eine gewisse Fallhöhe, wenn dann die Gestalt, die sich zunächst mal im Netz als ganz angenehm präsentiert hat, hinterher plötzlich sich doch als unangenehm oder als unverlässlich oder womöglich sogar als diebisch herausstellt, dann stürzt man natürlich sehr tief. Das Problem ist bei dieser Art des Kennenlernens, dass die Module, die wir normalerweise bei sinnlichen Begegnungen einsetzen können, nämlich beispielsweise die Intuition zu aktivieren, dass die im Netz nicht so ganz funktionieren. Das Zweite ist, und es könnte sein, dass dieser Mann, von dem eben die Rede war bei Frau Krane, ein bisschen so nach diesem Muster funktioniert hat. Wer ein bisschen was von Psychologie versteht, nicht im Sinne von Wissenschaft, aber im Sinne von Kommunikationsverhalten, der kann schon auch einen Anschein erwecken, der dann hinterher nicht so ganz stimmt. Mhm. Und das macht natürlich die Möglichkeit frei, sich auf eine Weise darzustellen, auf der andere dann ausrutschen.
Ja, Partnersuche im Internet ist heute Abend unser Thema. Verändert sich die Liebe? Sie können gerne noch anrufen unter 08000 441777 oder melden Sie uns unter ndrd-redezeit. Und Herbert Kroll wartet schon eine ganze Zeit lang aus Kiel. Guten Abend, Herr Kroll.
Guten Abend. Ja, ich behaupte mal ganz kühn, ich bin 67 Jahre alt, und die erste Ehe dauerte 20 Jahre und die zweite dauert jetzt 24 Jahre an und läuft immer noch sehr gut. So, beide Frauen habe ich auf konventionellen Wege kennengelernt. Und das war damals ganz einfach. Man ging zum Tanzen und aus einem Flirt wurde mehr. Das geht heute so nicht mehr.
Dann erstens Glückwunsch.
Wie bitte?
Glückwunsch.
Ja,
aber
danke.
Vor 24 Jahren gab es ja auch noch kein Internet. Ne? Sie kamen also gar nicht in die Versuchung, es digital zu versuchen.
Ich habe es vielleicht in meiner damaligen Tätigkeit als Musiker etwas einfacher gehabt.
Ja, das glaube ich.
Das ist aber geblieben.
Das ist geblieben. Ja, das glaube ich auch. Die Musiker haben heute auch noch Chancen bei den Frauen.
Auf jeden Fall. Es gab ja viel mehr Tanzveranstaltungen. und Vereinsaktivitäten und alles sowas. Das ist ja irgendwie heute, ich weiß, wovon ich rede, ich bin ja immer noch als Taxifahrer tätig, und die Tanzveranstaltungen von heute, das können Sie ja nicht mit damals vergleichen. Und die Möglichkeiten, die wir als junge Leute hatten, in der Form, haben zumindest etwas ältere Leute nicht mehr, denn ab 30 sind die Abteilung Rentner in der Diskothek. Wie dem auch sei, alles, das geht heute einfach nicht mehr.
Ja, Herr Kroll, sagen Sie doch mal, wenn Sie heute die Möglichkeit hätten, also würden Sie das digital mal versuchen?
Ja, unbedingt. Denn 3 meiner 4 Kinder, die sich jetzt im Alter, also der Jüngste ist 28, der ist noch ledig. Meine 3 anderen Kinder, die zwischen 30 und 41 sind, zwischen 35 und 41 sind auf diese Weise sehr glücklich geworden.
Na.
Die haben ihren Partner auf diesem Wege kennengelernt.
Alle drei.
Sind, alle 3 und super glückliche Beziehungen.
Toll.
Das hat ganz einfach funktioniert. Und wenn ich jetzt vor diese Situation gestellt wäre, ja, was soll ich in meinem Alter denn? Ich kann auch nicht mehr tanzen gehen oder wenn man diese Kontaktanzeigen liest, also da sträuben sich einem ja die Nackenhaare.
Nein, gut, Herr Kroll, ganz herzlichen Dank. Das ist super interessant. Ja, noch einen letzten Satz, genau.
Ja, ich habe etliche Leute in meinem Freundeskreis, die verwitwet sind und auf diese Weise nochmal wieder ihr großes Glück gefunden haben auf diesem Wege. Und ich stehe dem also sehr positiv gegenüber und man kann da ja die Spreu vom Weizen aus lesen. Und das ergibt sich dann ja, man lernt sich ja kennen. Aber das ist der springende Punkt, man muss sich eben kennenlernen.
Ja.
Das geht auch heute gar nicht mehr anders.
Danke, Herr Kroll. Ich gebe das mal gleich weiter an Herrn Ernst, der ja Psychologe ist und auch für Parship unterwegs ist. Sie haben ja auch gesagt, gibt immer mehr Senioren auch im Netz. Das ist natürlich der Vorteil, dass man da auch Menschen kennenlernt, wenn man nicht mehr aus dem Haus gehen kann oder nicht so viel unterwegs ist.
Praktisch unabhängig von Zeit und Raum mehr oder weniger auf Partnersuche gehen kann. Und wie der Anrufer gerade schon sagte, also ich glaube schon, dass es auch heute wahrscheinlich noch Tanzveranstaltungen gibt. Das ist nun nicht mein Metier, aber das wird es geben. Und es ist ja auch gut, die Online-Partnersuche als Ergänzung zur Offline-Partnersuche sozusagen zu sehen. Und natürlich kann es nicht gut sein, wenn ich mich im Kämmerlein einschließe und nur noch vor dem Rechner sitze und gucke, ob da jemand auf mich wartet oder da jemand für mich da ist. Aber das Ganze parallel laufen zu lassen, und natürlich hat man die Augen auch am Arbeitsplatz oder beim Einkaufen offen oder auf der Tanzveranstaltung, das ist klar. Aber für diese Gruppe, Beispiel auch Senioren oder verwitwete Menschen, die vielleicht jetzt nicht oder die auf dem Land leben oder sowas, wo das nicht so einfach ist, rauszukommen, oder Alleinerziehende, wie ich vorher sagte, die nicht so einfach mal abends weggehen können, ist das eine wunderbare Geschichte, auf die Art und Weise da teilzunehmen und möglicherweise den Partner oder die Partnerin zu finden.
Herr Ernst, Sie machen ja eine Sprechstunde auch. Da rufen dann Menschen an, die bei Parship sind und holen von Ihnen Rat. Was sind denn so Probleme, die die Klienten dann äußern?
Also wirklich die ganze Bandbreite rund um die Partnersuche. Es geht häufig um die Selbstdarstellung zum Beispiel. Wie kann ich mich im Profil authentisch darstellen? Wie kann ich das attraktiv darstellen, aber trotzdem bei der Wahrheit bleiben? Häufig ist eine Frage auch, ich bin mit jemand ganz toll im Kontakt, wir mailen, wir haben auch telefoniert, aber so dieser Schritt zum Treffen, also praktisch live voreinander stehen, wie mache ich das jetzt oder was sage ich da so zu solche Fragen. Auch ganz lustige oder Fragen, wo man erstmal denkt, ist doch klar, aber es gibt auch die ältere Dame mit 84, an die ich mich erinnere, die zum Beispiel gefragt hat, wie sie denn den Mann ansprechen soll. Sollte da sie sagen oder du sagen?
Also Sie sind da eher so ein Parship-Knigge, also Sie versuchen so ein bisschen das Regelwerk zu...
Ja, aber es ist sehr individuell natürlich. Es ist ja nicht so, dass wir Regeln haben und sagen, so müsst ihr das machen, dann klappt das, sondern es ist wirklich von Person zu Person unterschiedlich und das sind so andere, deshalb macht die Arbeit auch großen Spaß, weil es natürlich jedes Mal ein anderer Mensch ist und die mit ihren Anliegen, und auch schön ist natürlich auch, wenn man häufiger angerufen wird von einer derselben Person und die einem dann zurückmeldet, dass es jetzt funktioniert hat oder dass es besser läuft, so wie wir besprochen haben. Das sind die Aufgaben, das sind die Anrufe.
Herr Milzner, Sie haben ja selber auch viele Klienten die digital unterwegs sind. Was sind denn da so die Themen?
Sie meinen jetzt bezogen auf Partnersuche?
Oder ja, genau, Partnersuche. Mhm. Ja. Also was machen die für Erfahrungen? Also es gibt ja auch so ein bisschen, ja, es gibt viele, die sagen, ich finde da niemanden. Ne? Also ich suche und suche und suche und finde niemanden. Und andere, wie wir eben von Herrn Kroll gehört haben, gleich drei seiner vier Kinder haben da jemanden gefunden. Also ist das auch die Haltung, mit der ich da sozusagen ansuchen gehe? Ne? Also will ich wirklich jemanden finden oder bin ich frei für jemand Neues? Was steckt dann da dahinter? Was ist sozusagen das Erfolgsrezept?
Das Erfolgsrezept, glaube ich, kann man von etwas anderem übernehmen, nämlich von Facebook her. Von Facebook wissen wir ja, dass diejenigen da am besten klarkommen, die auch im realen Leben am besten klarkommen. Also die attraktiv sind, die extrovertiert sind, die Frustrationen leichter verarbeiten, die sowieso gut vernetzt sind, die kommen auch bei Facebook gut klar. Diejenigen, die dorthin gehen, um andere kennenzulernen und Bestätigung zu finden, die haben eine hohe Chance, mit Depressionen aus ihren Facebook-Kontakten wieder rauszugehen. Und ein bisschen kann man das übertragen. Man kann sagen, diejenigen, die sowieso eine leichte Art haben, sich darzustellen, leicht in Kontakt treten.
Gut schreiben können.
Gut schreiben können, in der Lage sind, sich, sagen wir mal, auch einfühlsam zu zeigen, auf Dinge einzugehen. Die haben gute Chancen, auch viele gute Kontakte zu haben. Diejenigen, die im realen Leben auch etwas linkisch sind, denen das Verbalisieren schwerfällt, die vor ihrem eigenen Spiegelbild eher zurückschrecken, die Sorge haben, dass sie sowieso keiner mag, die werden implizit ganz unbewusst dazu neigen, sich auch auf eine Weise darzustellen, wo sie dann wenig Resonanz finden und das kann unter Umständen ihre Symptomatik eher verstärken als verbessern.
Hans-Peter Menzel habe ich aus Hamburg. Herr Menzel, guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin eigentlich so ein bisschen der Dating-Profi, weil ich mich schon seit 12 Jahren sehr intensiv mit diesem Thema beschäftige, aufgrund eben meines Wunsches, wieder Familie zu bekommen. Und meine Erfahrungen waren also hochinteressant. Deswegen war es für mich also bis zum Schluss, bis ich im Oktober 2015 die Frau, die ich eigentlich immer gesucht habe, auch endlich kennenlernen durfte.
Nach 11 Jahren, wenn ich jetzt nachgerechnet habe.
Nach 12 Jahren sogar schon.
Ach du je.
Ja, nach 12 Jahren sogar schon. Also seit 2003 war ich zugange und habe also nach 12 Jahren das eben geschafft. Und ich war auch zwischendurch mal ein Jahr bei Parship und habe festgestellt, dass je teurer die Portale sind für den Mann, also Männer müssen ja üblicherweise ein bisschen mehr bezahlen als Frauen, je teurer das für die Teilnehmer wird, umso seriöser wird das Ganze auch. Ich war früher auf Portalen, da kostet es überhaupt nichts. Da sind so viele Spinner rumgelaufen, das war echt total gruselig teilweise, was man da so festgestellt hat. Aber ich wollte eben ganz bewusst zu diesem ganzen Thema sagen, ich habe also innerhalb von 12 Jahren bestimmt so 1000 Kontakte hergestellt, habe mich auch wahrscheinlich so mit 100 bis 150 Leuten getroffen.
Die können Bücher schreiben.
Ja, ich könnte jetzt also gerne noch eine halbe Stunde darüber reden, dass ihre Sendezeit beendet. Das will ich aber gar nicht. Ich will nur den Leuten einmal Mut machen, die sich trauen wollen, das zu tun. Das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Aber ich habe mich also wirklich erst überwinden müssen und dann wurde das immer lockerer, dann wurde ich ja auch ein bisschen professioneller. Und dann habe ich mir also irgendwann gesagt, ohne was dafür zu bezahlen, bringt das eigentlich nicht, geht das nicht in die richtige Richtung. Man muss also ein bisschen was dafür bezahlen, damit so ein paar Leute dazu keine Lust haben, da anderen Menschen, wie eine Vorrednerin von mir auch erzählt hat, dass sie ja von so einem Mann so total hinters Licht geführt wurde, weil der so ein bisschen schräg drauf war. Und so.
Also Sie haben den Eindruck, da wo man mehr bezahlt, da ist dann wirklich auch eher ein seriöser Wunsch dahinter, einen Partner zu finden.
Ja, richtig. Und ich will eben auch den Leuten Mut machen, selbst wenn das denn eben so wie bei mir, ich bin ja auch der geborene Optimist, ich habe ja nie aufgegeben, bis ich dann eben 2015 auch das geschafft habe, aber ich habe halt vorher wirklich auch schlimme Erfahrungen gemacht und man muss einfach wieder aufstehen. Ich bin also zweimal mit Frauen verheiratet gewesen, die ich übers Internet kennengelernt habe in diesen 12 Jahren und die waren also total toll und super und was da in dem Profil alles stand und hinterher stellte sich heraus, die waren eben wie eine ganz große Gruppe anderer Menschen, da gibt es natürlich auch Männer, das ist jetzt nicht frauenspezifisch, dass sie eben einen wirtschaftlichen Versorger suchen, dass sie einen Therapeuten suchen, dass sie einen Entertainer suchen, der ihnen ihr Programm und ihr Leben schön macht und so weiter. Diese ganzen Dinge wollte ich so nicht, sondern ich wollte ja eine Frau auf Augenhöhe haben und das ist eben nicht so einfach. Und man muss also sehr sensibel sein dabei, diese ganzen Dinge genau zu bewerten, die man da sieht und herauszufinden, was spüre ich gleich, wenn ich mit dem Menschen Kontakt aufnehme. Es gibt ja welche, die wollen erst 3 Monate lang schreiben und erst dann telefonieren. Das ist natürlich totaler Irrsinn. Ja, man muss ganz schnell auch in den akustischen Kontakt mit den Menschen kommen, habe ich festgestellt. Und dann merkt man schon ganz viel anhand der Stimme und wie das rüberkommt. Und dann muss man eben auch nicht erst noch 3 Monate warten, bis man sich trifft, sondern man muss eben diesen Live-Kontakt, den muss man möglichst schnell herstellen, weil man sonst monatelang irgendwo lang lamentiert mit dem anderen und gar nicht weiß, was einen erwartet. Denn das wurde ja auch vorhin schon gesagt, wenn man sich dann gegenüber steht oder sitzt, dann merkt man erst, was ist wirklich los. Gibt es da eben eine gemeinsame Wellenlänge? Gibt es da ein Interesse füreinander? Ich rede jetzt gar nicht von Liebe auf den ersten Blick und so.
Herr Menzel, ich merke schon, Sie könnten jetzt noch 20 Minuten weiterreden, aber dann ist die Sendung nur mit Ihnen gefüllt. Das wäre ein bisschen schade. Ganz herzlichen Dank für diese, Mutmach-Stimme. Und Herr Ernst möchte noch was dazu sagen, genau.
Ganz kurz dazwischen, also bei uns ist es nicht so, dass Männer mehr zahlen als Frauen. Das ist einheitlich.
Es kostet genauso viel, je nachdem. Okay, jetzt schnell nochmal André Kosma aus Bremen, der wartet nämlich auch schon etwas länger. Herr, ich hoffe, ich spreche Sie richtig aus.
Ja,
Herr Kosma?
Absolut, ich bin total zufrieden.
Ja, schön. Schön, dass Sie angerufen haben.
Ja, ich bin total froh, zurückgerufen worden zu sein. Ich bin 25 Jahre alt und ich finde, ich bin so eigentlich das Hauptziel von Tinder und allen möglichen Online-Dating-App-Angeboten. Und ich habe so ein paar Sachen probiert, wie Luvu und ich weiß nicht, und auch über das Facebook und so, ganz schön halt viele Leute angeschrieben und so, immer in der Schulzeit und so. Und ich muss sagen, ich habe online noch nie irgendwie ein Date arrangiert oder irgendwie das hingekriegt, dass vernünftig irgendwie, also dass da mal ein Treffen bei rauskam, was ich als Date bezeichnen würde zumindest.
Mhm.
Also ich...
Was meinen Sie, woran das lag?
Ja, gute Frage. Also erstens an mir, an der Art und Weise wahrscheinlich dann, wie oder was ich schreibe, aber ich kann das nicht genau sagen. Ich finde das mit dem Schreiben, finde ich, immer so ein sehr starres Format, was eigentlich immer eher diesem Spiel gleicht, Frage, also immer diesem Hin- und Her-Schreiben und was schreibe ich jetzt, damit der Nächste das antwortet, was ich auch hören will, hoffentlich.
Mhm.
Und ich muss sagen, ich finde das online total anstrengend und auch zeitkostend, während ich das im echten Leben total begrüße.
Da fällt Ihnen das auch leichter.
Absolut, absolut. Mhm. Also auch erst seit einer gewissen Zeit. Ich habe mich irgendwann mal auf Mission Traumfrau begeben und ich muss sagen, das war ein total wertvolles Buch, was ich gelesen habe. Es hat eine radikale Veränderung herbeigeführt und das Resultat ist, dass ich heute in der Schlange stehe in der Uni und das Mädel hinter mir, das ist mir sofort aufgefallen. Und die hatte eine ganz tolle Tasche dabei und das habe ich ihr gesagt, dass ich ihre Tasche total schön finde. Und 10 Minuten später saß ich mit der da am Tisch und habe mit der Mittag gegessen. Und das war für mich so unglaublich. Und das im echten Leben, das geht viel schneller. Es ist viel intensiver über Augenkontakte, über kleine Berührungen. Und da findet so viel Leben in dem Moment statt, was man online, also was ich online ein Trauerspiel finde im Vergleich.
Da kann ich jetzt mal ganz Frau Deißler Dank für die Blumen
schon
sagen,
genau.
Denn das Buch habe ich geschrieben, ja.
Genau, Frau Deißler, die Traumfrau.
Sehr schön, sehr schön. Ja, gut. Das ist doch toll. Da freut mich, dass das offensichtlich etwas gemacht und verändert hat. Ja, was mir dazu so ein bisschen durch den Kopf geht, auch bei dem Anrufer davor schon, ist eine Partnerbörse, und das hat ja auch Herr Ernst gesagt, ist ein Weg, einen Partner zu finden. Und es sollte eben nicht der einzige sein. Ein Online-Dating-Portal ist so ein bisschen, es ist ein Werkzeug, es ist ein technisches Hilfsmittel. Also man kann es im Grunde ein bisschen vergleichen, wie wenn man ein Herd zu Hause hat. Na, und je mehr Features dieses Gerät eben bietet, umso mehr Möglichkeiten hat man, möglicherweise ein unglaublich schmackhaftes Mahl zuzubereiten. Es kommt allerdings drauf an, was man da so reintut. Na, also wenn man nicht kochen kann, wenn man nicht weiß, welche Dinge gut zusammenpasst und was einem schmeckt, dann kann der tollste Herd einem nicht helfen und dann kann einem eben auch die tollste Partnerbörse nicht helfen. Das hat ja Herr Milsner auch sehr schön ausgeführt. Menschen, die auch im realen Leben gut zurechtkommen, die leicht Freundschaften und so weiter schließen können, die kommen da sicherlich auch besser zurecht, ganz klar.
Herr Kosner, sagen Sie doch nochmal von Ihren Freundinnen und Freunden, sind da viele digital unterwegs? Sie haben ja gesagt, Sie sind so die Zielgruppe oder empfinden sich so in Ihrem Alter. Wir haben eben schon über deutlich Ältere gesprochen, die da gute Möglichkeiten finden. Sie sind ja auch noch viel Uni-Arbeit mit anderen Leuten in Kontakt. Mhm. Wie ist das in Ihrem Freundeskreis? Wird das da viel genutzt?
Also, wenn ich ehrlich bin, nein. Also, das kommt aber auch dadurch, dass ich nur Leute kenne, die alle schon in festen Händen sind. Der Witz ist jetzt, also einer meiner besten Freunde, der hat tatsächlich vor kurzem ein Date gehabt, was er über Tinder gefunden hat und jetzt ziehen die beiden zusammen und er ist glücklicher denn je momentan. Also das ist, ich finde das so sehr ironisch, weil ich da absolut überhaupt nicht so so einen Verlauf habe, wie er das jetzt gerade erlebt.
Ja, vielen Dank. Ja. Herr Milzner, was würden Sie sagen? Also ist sozusagen Herr Kosma mit seinen 25 Jahren die klassische Zielgruppe für die Partnersuche im Netz oder sind das doch eher die Älteren?
Ja, offenbar ist er das nicht so ganz, weil seine Art zu reagieren, die ist ja von sehr viel Spontaneität, von Sinnlichkeit und von unmittelbarer persönlicher Resonanz geprägt. Und das sind diese Ebenen, die Sie in Online-Portalen wenig gebrauchen können. Das heißt, Sie können sowas wie das Hinweisen auf diese wunderschöne Tasche im Netz nicht machen, weil Sie niemanden sehen, der eine Tasche trägt.
Insofern, könnt ihr auf dem Foto irgendwas erkennen und dann sagen, was für eine schöne Haarspange oder?
Ja, ja, klar, aber das würde natürlich mit dieser Art von zeitlicher Verzögerung passieren, die eben nicht diese Spontaneität hat, von der der Anrufer eben sprach. Das ist ja etwas, was einen ganz bestimmten Zauber, eine Art von soziale Inszenierung hervorruft. Und diese soziale Inszenierung, das ist wie mit einem Theatermoment, den Sie versuchen, in Einheiten zu zerlegen, die dann eben nicht in 5 Minuten stattfinden, sondern plötzlich in 2 Stunden. Dann wirkt das Ganze nicht mehr. Diejenigen, die online gut dastehen, sind also viel, viel weniger die spontanen Reagierer. Auch viel, viel weniger die, die nonverbal kommunizieren, die zum Beispiel über Blicke kommunizieren, die gut tanzen können, die sich sexy bewegen, die einen schönen Stimmenklang haben. Also all diese wunderbaren, evolutionär sehr gesettelten Rückmeldungen, die über die Sinnlichkeit laufen, die fallen ja alle weg. Wir geben Bilder rein, klar, aber Bilder kann man manipulieren. Man kann auf Bildern so aussehen, wie man sonst nie aussieht. Man kann auch viel schlimmer aussehen als sonst.
Das wäre schlau.
Man kann sich Texte schreiben lassen. Ja. Man kann alle möglichen Werkzeuge benutzen, um etwas zu shapen. Man kann einen Ratgeber daneben mal liegen haben. Man kann also 1000 Werkzeuge benutzen, die man im realen Kontakt einfach nicht hat. Und insofern würde ich sagen, der Anrufer, der da eben so schön beschrieben hat, wie er auf diese Tasche reagierte, der hat eigentlich gezeigt, was für ein Zauber möglich ist, wenn man in der unmittelbaren Situation steckt. Was die Kennenlernforen an Möglichkeiten bieten, das ist auf einem ganz anderen Gebiet angesiedelt. Das berührt nämlich vor allem die, die ansonsten wenig Möglichkeiten haben, zu diesen spontanen Situationen überhaupt zu kommen.
Nee, eben. Mhm.
Weil sie zum Beispiel in ganz einsamen Regionen wohnen, weil sie in strukturschwachen Gegenden leben, weil sie immer nur dieselben Leute treffen, auf die man schon spontan kaum noch reagieren kann, weil man sowieso weiß, was passiert. Die also ihren Kreis ein bisschen erweitern wollen. Für die ist dieses Angebot allerdings wunderbar.
Stefan Remé habe ich jetzt aus Hamburg. Guten Abend.
Das ist schön. Guten Abend in die Runde. Ich bin Taxifahrer in der wunderschönen Großstadt Hamburg.
Ja.
Und schon alleine als Taxifahrer ist mir nichts Menschliches fremd. Nebenbei bin ich aber auch, und schon lange genug, und nebenbei bin ich aber auch Moderator auf einer Internetplattform mit deutlich erotischem Vordergrund und auch Hintergrund. Das heißt, auch da...
Vorder- und Hintergrund, okay.
Vorder- und Hintergrund, selbstverständlich. Mit dem Untertitel irgendwie Community für stilvolle Erotik. Vielleicht weiß der Kollege von Parship gleich, wer gemeint ist.
Er runzelt die Stirn.
Runzelt die Stirn. Na gut, dann werde ich gegenrunzeln irgendwie in Bezug auf Parship. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele Leute sich auf solchen Plattformen selbst mit einem erotischen Vorder- und Hintergrund tatsächlich haltlos verlieben und auch für lange Zeit verlieben und feste Bindungen eingehen. Wir haben auf unserer Community beispielsweise auch diverse Interessensgruppen geschaltet. Es besteht also die Möglichkeit, sozusagen online an einem ganz breiten Spektrum teilzunehmen, was sich auch abseits der Erotik bewegt. Was also nicht nur dieses hier als Vordergrund hat, sondern tatsächlich auch darüber hinaus, was weiß ich, irgendwie bestimmte Leute, die sich für Automobilmarken interessieren oder für sonst irgendetwas anderes, eine gemeinsame Gruppe gründen und sich darüber austauschen. Ich selbst habe meine Frau, mit der ich zusammen bin, über das Internet kennengelernt und zwar nur über das geschriebene Wort.
Also ohne jeglichen visuellen Eindruck von ihr. Das war damals noch auf einem völlig, auf einem Chat, der keine Portale an oder beziehungsweise keine, wo man keine Profile anlegen konnte, sondern wirklich nur miteinander chatten konnte. Mhm. Und auch da, wenn man in der Lage ist zu kommunizieren, was man als Taxifahrer zugegebenermaßen auch tun muss, sehr wohl irgendwie auch auf das gegenseitige Interesse stoßen kann, wenn man Augen und Ohren und Antennen offen hält.
Wann haben Sie denn sich dann das erste Mal gesehen? Also wie lange haben Sie sich geschrieben?
Das haben wir relativ kurz, also 2-3 Monate, glaube ich, und auch immer nicht wir ausschließlich, sondern wir haben uns da eben halt auch auf einem Chatportal, das hieß damals Chat for Free, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie einfach nur schreibend auseinandergesetzt und dabei dann festgestellt, auch in privaten Chats, dass wir eben halt sehr gut miteinander kommunizieren konnten und das ging dann sehr schnell. Also so spätestens nach 2 Monaten, obwohl wir nicht mal im gleichen Bundesland gewohnt haben. Also ich in Hamburg und sie in Schleswig-Holstein, aber allerdings auch nicht so weit voneinander entfernt. Wie gesagt, also aus der Erfahrung, aus der Praxis heraus, auch unsere Community ist voll mit Menschen, die sich auf solchen Internetplattformen kennenlernen und verlieben lernen. Natürlich wissen wir auch, ob der Schwierigkeiten, die es beispielsweise vor allen Dingen im Bereich des Stalkings im Internet gibt, da muss Mann, Frau etwas vorsichtig sein. Da gibt es also manche Sachen, die wirklich übel ausgehen.
Ja, das haben wir vorhin ja schon gehört. Mhm.
Genau, aber mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen von meiner Seite aus durchaus empfehlens- und auch nachahmungswert.
Gut, vielen Dank, Herr Remet. Ganz vielen Dank für diesen Einblick, Herr Ernst.
Ich kann mir gut vorstellen, oder das ist ein Beweis dafür, wie wichtig auch Interessen sind, ne? wenn man an Partnerschaft denkt. Und die Forschung sagt oder beweist es auch, dass den gemeinsamen Interessen großer Stellenwert zugeschrieben wird. Gutes Beispiel, was der Hörer gebracht hat, in welche Richtung auch immer das geht, aber offenbar waren da gemeinsame Interessen vorhanden.
Ja, Herr Mitzner, Sie haben ja mir auch im Vorgespräch gesagt, dass es auch immer mehr Communities gibt, die sich sozusagen zur Partnersuche treffen, also was weiß ich, Veganer im Netz.
Ja, genau.
Remet sprach eben die Automobilmarken an, was weiß ich, zusammen Gärtnern, keine Ahnung. Also Gleichklang ist ja auch so eine Partnerschaftsbörse, wo sich eher esoterisch angehauchte Menschen treffen. Ist das so ein Trend, auf den wir uns einzustellen haben?
Das ist ein Trend, der jetzt absehbar ist und der sicherlich auch noch mehr werden wird. Und dieser Trend ist im Ganzen auch sehr zu begrüßen. Denn die Vermutungen, die es ja mal gab und die gegenwärtig auch immer mal wieder so im Raum stehen, dass die sozialen Foren und die Kennenlernforen vor allem diejenigen begünstigen, die vor allem sehr verbal fit sind und nach Möglichkeit akademisch gebildet, während der Rest unten durchfällt, diesen Befürchtungen wird mit diesen Einrichtungen von kleineren Foren, von interessengeleiteten Gemeinschaften begegnet. Die Chance also, dass diejenigen, die sich nur über ein ganz bestimmtes Merkmal finden, beispielsweise die Zugehörigkeit zu einer Musikkultur oder zum Tattoo oder was auch immer, die nivelliert die Unterschiede, die sonst durch akademische Bildung oder sprachliche Fähigkeiten etwas sehr Trennendes hätten.
Mhm. Ist das auch eine Erfahrung, die Sie machen, Frau Deißler, dass doch diese Interessen oder Milieus, Communities doch mehr die bindende Wirkung haben als jetzt andere?
Das löst zumindest eben etwas anderes aus. Denn während viele Menschen, nicht alle, aber doch viele, das ist zumindest, was ich immer wieder höre, bei einer Partnerbörse sozusagen erwarten, dass der Mensch, den sie dann treffen, ihnen etwas bietet für ihr Geld, kann es durchaus eben bei solchen Interessensgruppen so sein, dass die Menschen sich ja schon quasi als Gemeinschaft sehen. Sie haben schon etwas gemeinsam und sie treffen sich vielleicht gar nicht vordergründig unter dem Aspekt der Partnersuche und der Bedürfnisbefriedigung, sondern eben dann doch eher so, wie man sich früher eben zum Tanzen zum Beispiel getroffen hat. Und wenn dann da jemand dabei ist, der einem gut gefällt, dann ist das ja wunderschön. Der Herr Mitzner sprach ja so von dieser sozialen Inszenierung. Also wenn zwei Menschen sich begegnen, dann hat ja auch die Art, wie sie sich begegnen, einen Einfluss auf die Beziehung, die sie miteinander haben werden. Also ob man sich mag oder nicht mag.
Ob man eine bestimmte Ernährung hat. Ne?
Genau.
Und man hat schon mal ein Thema. Also das war ja vorhin das Thema. Wie fange ich denn da eigentlich jetzt mit an, ne? Wenn ich dann schon mal fragen kann nach einem Rezept oder was weiß ich, dann bin ich ja schon weit.
Ja.
Ja, wir haben noch 7 Minuten und ich würde gerne noch mal mit Ihnen dreien diskutieren, ob denn nun wirklich die Liebe im Netz die Liebe insgesamt verändert. Also Wird sich der Liebesheiratsmarkt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten weiter verändern? Es gibt ja die israelische Soziologin Eva Illus, die sagt, ja, das findet schon statt. Also hochintelligente Frauen und nicht so gebildete Männer haben zunehmend Schwierigkeiten, Partner zu finden. Wir suchen globaler. Also ist das wirklich eine globale Bewegung oder ist das auch, was bei Parship stattfindet, wirklich Norddeutschland, Deutschland weit? Ne? Kann man oder fangen Menschen an, auch zu gucken, och, wo kann ich denn noch jemanden finden? Also was würden Sie sagen, Frau Deisser, fange ich mal mit Ihnen an. Was hat sich verändert, was wird sich verändern? Weg von diesem reinen Instrument, ich lerne jetzt jemanden im Internet kennen.
Ich stelle ja sogar tatsächlich eher momentan wieder so eine Rückwärtsbewegung fest. Ich denke, was dort zusammenkam, war, dass wir so in den 90er Jahren anfingen, sehr, sehr, sehr stark durch die Entwicklung begünstigt, uns auf den Job und die Karriere zu konzentrieren. Und das war das Wichtigste. Und ich höre das auch von vielen meiner weiblichen Klientinnen, die eben sehr gut gebildet und gut verdient sind. Kind, mach was aus dir. Und jetzt haben sie was aus sich gemacht, aber sie sind alleine. Ja, und dann sucht man eben und dann sucht man natürlich auch im Internet. Und das hat viele, viele Vorteile, aber es hat eben auch viele, viele Nachteile. Und einer dieser Nachteile ist, dass man theoretisch ja immer noch einen finden kann, der noch besser ist. Und man sucht eben wirklich nach jemandem, der wirklich gut passt. Und man denkt, dass man glaubt, dass man weiß, was man will. Und da stelle ich eben auch in Coachings immer wieder fest, dass dem vielleicht nicht so ist.
Und das, Rückbesinnung meinen Sie, Rückbesinnung auf das, Werte wie?
Dass eine Rückbesinnung stattfindet, zu sagen, Job ist auch nicht alles zum Beispiel und es muss nicht alles andere außenrum passen, weil Liebe und Verlieben ist und bleibt nicht effizient und wird es auch nie werden. Und jeder Versuch, das möglichst effizient und risikolos und sonst wie zu gestalten, der führt meistens nicht dahin, wo man hin möchte, denn er führt nicht zur Liebe, weil das lässt sich nicht effizient gestalten.
Herr Ernst, was meinen Sie? Wo geht das hin?
Bestimmt wird es sich verändern oder ist schon dabei, sich zu verändern. Ich stelle auch fest, jetzt ist natürlich eine Vorauswahl, die ich am Telefon habe, aber der Wunsch nach Beziehung, nach Partnerschaft, nach etwas Festem wird eher größer wieder, vielleicht auch einhergehend mit der Unsicherheit, die uns umgibt und mit der ganzen Situation auf der Welt, ist schon die, ja, den Menschen zu haben, dem ich vertrauen kann und bei dem ich mich zu Hause fühle. Der Wunsch ist einfach groß und aus meiner Sicht bietet da die Möglichkeit, einfach weiter suchen zu können, als jetzt im unmittelbaren Umfeld für ganz viele Personengruppen eine zeitgemäße Variante der Ergänzung. Und bestimmt wird es dann auch zunehmend mit Patchwork-Familien geben oder auch Senioren, die eine zweite oder dritte Bindung eingehen, wieder auch wenn sie älter sind. Das sind für mich alles positive Dinge, abhängig davon, wie man damit umgeht. Ich denke auch, ein zu viel ist nicht gut, auch die Dosis macht das Gift letztlich und man darf sich nicht zu sehr auf eins versteifen, aber wenn man das als Ergänzung wahrnimmt, ist das für mich eine geniale Sache, die von der viele profitieren können.
Herr Milzner, was meinen Sie, wo geht es hin?
An der Oberfläche verändern sich menschliche Gewohnheiten relativ schnell, beispielsweise was unsere sozialen Inszenierungen angeht, was unsere Reaktionsbereitschaften angeht, unsere Tempi, unser Aufmerksamkeitssteuern und dergleichen. Aber in der Tiefe, in unseren unbewussten, tieferen psychischen Zonen, da sind wir erstaunlich konstant. Zum Beispiel hat die Technik bis jetzt unsere Träume so gut wie überhaupt nicht verändert. Die haben eine ganz, ganz hohe Konstanz. Und wenn wir von der Liebe reden, dann reden wir immer auch von Liebesgeschichten. Und Liebesgeschichten sind etwas, was man sich irgendwann auch mal erzählt. Und ich bin überzeugt davon, wenn Menschen in, sagen wir mal, 50 Jahren zurückgucken und sie erinnern sich, wie sie sich kennengelernt haben, dann werden sie nicht sagen, du, und als ich im Netz von dir las, dass du auch Pferde liebst und Van Gogh-Bilder magst, da war ich hin und weg.
Unsere Matching-Pointe.
Sondern sie werden sagen, und weißt du was, als wir uns dann begegnet sind und ich habe diese spezielle Art gesehen, mit der du dein Sakko ausziehst, oder ich habe gesehen, wie du deine Locke aus der Stirn streichst, und da hat es mich erwischt.
Und jetzt muss ich
genau
sie,
daran genau. wird man unterscheiden können, was Gut. eben bahnt und was tatsächlich Geschichte wird.
Okay, das war die Partnersuche im Internet. Verändert sich die Liebe heute in der Redezeit mit Markus Ernst? Er ist Diplompsychologe und Berater im Auftrag von Parship. Georg Milzner, Diplompsychologe und Buchautor, unter anderem von dem Buch Digitale Hysterie. Und Nina Deißler, sie ist auch Buchautorin, Coach und Trainerin für Kommunikation in Hamburg. Die Redaktion der Sendung hatte Petra Lehnert. Und morgen Abend hören Sie an dieser Stelle Logo, unser Wissenschaftsmagazin. Unter anderem mit dem Thema Veränderungen in Zeiten des Terrors. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon sagt Tschüss, Verena Gonsch.
Wissen, was die Welt bewegt.